Deutschlandfunk, FIFA Fußballweltmeisterschaft.
Das DFB-Team hat gestern Abend mit dem 1:1 gegen Spanien seinen ersten Punkt geholt bei dieser Weltmeisterschaft. Und das ist natürlich am Tag danach auch noch Thema. Und damit zu Christina Hövelhans aus unserer Sportredaktion.
Ja, genau. Also es gab vorhin eine Pressekonferenz der DFB-Co-Trainer, über die ich in wenigen Minuten auch mit unserem Reporter vor Ort spreche. Zuvor komme ich auf das aktuelle Spiel zu sprechen. Aktuell spielt Kamerun gegen Serbien. Es ist die 76. Minute. Es steht 3:3, das Spiel. Da geht es hin und her. Kamerun war mit 1:0 in Führung gegangen. Serbien hat dann mit 3 Toren aufgeholt und ist dran vorbeigezogen an Kamerun. Und nun steht es aber 3:3. Kamerun hat ausgeglichen. Der Fußball ist ja oft auch eine Projektionsfläche für die nationale Identität. Das zeigt sich in Vorfällen in Kabinen, auf der Tribüne und bei Feiern nach dem Spiel. Vorfälle, die nicht mehr als legitime Unterstützung für die eigene Nationalmannschaft gesehen werden können. Auch bei dieser Weltmeisterschaft. Jessica Sturmberg hat da einen Überblick.
Große Empörung gab es, als im Internet ein Foto auftauchte, das offensichtlich in der serbischen Kabine vor dem ersten Gruppenspiel gegen Brasilien aufgenommen worden war. Darauf zu sehen, eine weiße quadratische Fahne, die die Umrisse des Kosovo in serbischen Nationalfarben zeigt und den Schriftzug »Niemals aufgeben«. Die Fahne hing zwischen 2 serbischen Trikots. Der kosovarische Fußballverband deutete das als aggressive Aktion gegen die Republik Kosovo und forderte die FIFA zum Handeln auf. Deren Disziplinarkommission hat daraufhin ein Verfahren gegen den serbischen Fußballverband eingeleitet. Die Republik Kosovo erklärte sich 2008 für unabhängig von Serbien. Eine Mehrheit aller Staaten erkennt diesen Status auch an. Die Serben betrachten den Kosovo aber weiterhin als Teil ihres Landes. Die Fahne wurde während des ersten Spiels gegen Brasilien auch von mehreren serbischen Fans im Stadion gezeigt. Ein anderer Konflikt aus der Region spielte gestern bei der Partie Kroatien gegen Kanada eine Rolle. Der kanadische Torhüter Milan Borjan, Sohn von serbischstämmigen Eltern, sah sich großen Anfeindungen ausgesetzt. Er wurde von den Rängen beleidigt, seine Telefonnummer war bekannt geworden, woraufhin er tausende unfreundliche Nachrichten erhielt, wie Borjan berichtete. Außerdem gab es ein Plakat mit Bezug auf eine düstere Kriegsepoche. Dabei wurde auf eine Operation im Kroatienkrieg angespielt. Hintergrund ist, dass Borjan in Knin geboren wurde, das nach dem Zerfall Jugoslawiens zunächst von den Serben an sich gerissen wurde, während die kroatischen Bewohner vertrieben worden waren. Borjan war mit seinen Eltern nach Kanada übergesiedelt. »Nichts rennt wie Borjan«, stand auf dem Plakat. Milan Borjan hatte in der Vergangenheit mit kontroversen Interviews selbst für Diskussionen gesorgt, indem er sagte, dass sein Geburtsort nicht kroatisch sei. In Brüssel, wo viele Menschen mit marokkanischem Hintergrund leben, wurde der 2:0-Sieg gegen Belgien gestern ausgiebig mit Fahnen und Autokorsos gefeiert. Im Süden der Stadt kam es dabei zu Ausschreitungen. Autos wurden in Brand gesetzt. Randalierer lieferten sich mit der Polizei Straßenschlachten. Rund 100 Polizistinnen und Polizisten mussten mit Wasserwerfern gegen die Randalierer vorgehen, die Stadtmobiliar zerstörten und die Beamten mit Gegenständen bewarfen.
Politik in anderer Weise als Zeichen auf dem Spielfeld, als Zeichen für Vielfalt und Menschenrechte. Das war in der vergangenen ersten Woche der WM Thema beim Streit um die One-Love-Binde, die ja einige europäische Nationalmannschaften tragen wollten, dann aber nicht durften, weil die FIFA das verboten hat. Wie der Weltfußballverband das gemacht hat, das ist kritikwürdig. Das findet Wolfram Eilenberger, Philosoph mit DFB-Trainerlizenz. Aber die Entscheidung an sich, die sei richtig, sagte Eilenberger heute früh im Deutschlandfunk.
Ich glaube, wenn die FIFA sagt, sie will das Feld als Feld von politischen Botschaften freihalten, dann handelt sie richtig. Denn wir können nicht wollen, dass die Feldauftritte, die ja unter globaler Beobachtung stehen, vollkommen politisiert werden. Wir würden nicht wollen, dass eine nordkoreanische Mannschaft mit einer Binde auftritt, auf der der Diktator zu sehen ist. Wir würden nicht wollen, dass die iranische Mannschaft eine Binde hat, auf die sie gezwungen wird, beispielsweise den Ayatollah auf der Binde zu haben. Und wir würden auch nicht wollen, dass die brasilianische Mannschaft, wie es vor 25 Jahren der Fall war, ihren Torjubel dazu nutzt, evangelikale Mission zu betreiben. Das sind echte Probleme. Und da muss man von der FIFA-Seite aus sagen, im Prinzip ist der Impuls, es möglichst frei zu halten, richtig.
Und das ganze Gespräch mit Wolfram Eilenberger finden Sie in der Deutschlandfunk-Audiothek und auf deutschlandfunk.de. Und damit kommen wir jetzt zur deutschen Nationalmannschaft nach dem 1:1 gestern Abend gegen Spanien. Die Co-Trainer haben vorhin in Doha bei einer Pressekonferenz das Spiel analysiert. Co-Trainer Danny Röhl.
Wir haben Dinge ganz klar angesprochen. Vor allen Dingen unsere Kompaktheit hat da nicht mehr gestimmt. Und das haben wir halt gestern auch viel, viel besser gemacht. Das muss man sagen. Die Jungs waren proaktiv. Sie haben sich mit eingebracht. Es wurden Dinge klar benannt. Das war uns auch wichtig. Wir wollen die Jungs immer mitnehmen. Das war top.
Ja, und über die DFB-Elf spreche ich jetzt mit ARD-Reporter Burkhard Hupe in Katar. Herr Hupe, was hat sich denn verändert zwischen dem ersten Spiel gegen Japan, das verloren ging, und dem gestern gegen Spanien? Was sagen da die Co-Trainer und was beobachten Sie vor Ort?
Also wenn ich es ein bisschen sarkastisch formulieren darf, dann würde ich sagen, das Ergebnis war einfach viel besser als gegen Japan. Es hätte gestern auch schief gehen können gegen Spanien, dann würden wir hier heute ein ganz anderes Gespräch führen. Die Chancen für die Spanier sind da gewesen, auch das Spiel auf 2-0 zu stellen, und dann wäre Deutschland nicht mehr zurückgekommen und dann wäre die WM jetzt zu Ende. Wir müssten eine ganz andere Analyse betreiben. Es ist Fußball, es ist ein Ergebnissport und vom Ergebnis hängt dann eben ab, wie man drüber spricht, aber festzuhalten bleibt, die Mannschaft hat insgesamt einen gefestigteren Eindruck hinterlassen und hat sich gegenseitig besser unterstützt als über weite Strecken in der Schlussphase gegen Japan. Aber so wie gegen Japan nicht alles schlecht war, war gestern gegen Spanien sicherlich auch nicht alles gut.
Gestern wurde Niklas Füllkrug eingewechselt, hat dann das Tor für Deutschland geschossen. Wenn wir jetzt mal vorausblicken auf das Spiel am Donnerstag gegen Costa Rica, wird Füllkrug in die Startaufstellung rücken und was wird sich vielleicht ansonsten noch an der Mannschaftsaufstellung ändern oder auch nicht?
Also ich glaube, es wird sich nicht so richtig viel ändern, weil Hansi Flick natürlich darauf setzen muss, die Mannschaft möglichst einzuspielen. Es gab eine kurze Vorbereitung nur auf dieses Turnier und dann kann er nicht ständig in seiner Startelf herumdoktern. Das spricht auch dafür, dass Füllkrug weiter in seiner Rolle als Edeljoker hier zur Geltung kommt. Und das hat er ja bislang auch richtig gut gemacht. Und ich glaube, er stellt auch jetzt keine größeren Ansprüche. Von daher glaube ich, dass tatsächlich entweder wieder Havertz vorne drin spielt oder Thomas Müller, der das, finde ich, gestern auch gut gemacht hat. Seine Rolle ist ein bisschen untergegangen, wie ich finde. Der hat unglaublich viele Wege absolviert für seine Mannschaft und ist dann völlig ausgepumpt rausgegangen nach etwas mehr als einer Stunde. Spricht viel dafür, dass Thomas Müller wieder beginnt.
Und Costa Rica wird wohl nicht spielen wie Spanien. Was kann die DFB-Elf mitnehmen aus dem Spiel gestern und was muss sie gegen Costa Rica anders machen?
Na, die Deutschen müssen vor allen Dingen einfach mal anfangen, Tore zu schießen. Sie spielen sich ja wirklich viele Chancen raus. Sie hätten gestern ja auch noch das Ding gewinnen können, wenn dann am Ende der Sané einfach den Kopf ein bisschen oben gehabt hätte und eine andere Entscheidung getroffen hätte. Also aus den Chancen, die da sind, die auch gegen Japan da gewesen sind, müssen einfach mehr Tore erzielt werden. Sonst ist dieses Turnier früher zu Ende, als es die meisten Deutschen wahrscheinlich aktuell wahrhaben wollen.
Und dann danke bis hierhin an Burkhard Hupe in Doha. Und genau da in Doha ist auch mein Deutschlandfunk-Kollege Matthias Friebe, mit dem ich jetzt verbunden bin. Herr Friebe, wir wollen über die Fans in Katar noch sprechen. Sie haben sich da einen Eindruck verschafft, waren vorhin bei einem Fanfest. Ist die Weltmeisterschaft, die in Deutschland ja von vielen kritisch gesehen wird, vor Ort ein Fest der internationalen Fans?
Ja, das ist sie tatsächlich. Vor allem Fans aus Südamerika sind hier. Die Argentinier sind vielleicht die größte Gruppe und ganz viele Fans aus muslimisch geprägten Ländern, aus Marokko, aus Tunesien, aus Saudi-Arabien. Ich habe auch mit einigen Fanvertretern gesprochen, zum Beispiel aus England. Da sind die offiziellen Zahlen relativ gering. Also man geht davon aus, dass, obwohl das ja eine große Fanbasis ist, ungefähr 3000 Engländer hier sind. Das waren ungefähr so viele wie auch bei der WM in Südafrika vor 12 Jahren. Hinzu kommen noch ungefähr doppelt so viele Engländer, die hier leben inzwischen in Katar. Das sind aber dann keine Zahlen, die man mit der WM in Russland oder auch in Deutschland vergleichen kann.
In den Stadien wurden iranischen Fans teilweise Protestshirts weggenommen. Das Sicherheitspersonal hat auch rigoros kontrolliert, ob jemand Regenbogenzeichen ins Stadion hineinträgt. Wie verläuft die WM für die Fans? Gibt es da noch mehr Probleme möglicherweise?
Ja, das größte Problem scheint hier bislang das Ticketing zu sein. Das ist jetzt auf dem Weg der Lösung. Viele hatten ihre Tickets auf einmal nicht mehr im Stadion registriert, sind auf dem Weg von der Sicherheitskontrolle zum Block. Auf einmal wurden die Tickets ungültig. Das sind Probleme, mit denen hier viel diskutiert wurden. Und die Frage der politischen Zeichen, die wird uns weiter beschäftigen, noch bestimmt das ganze Turnier über bis zum Finale. Denn da gibt es so viele Themen, die da noch unterwegs sind. Sie haben gerade schon über Serbien beispielsweise berichtet oder auch über den Iran. Da werden wir uns noch länger mit beschäftigen hier. Und das ist natürlich auch eins der Themen, das die Fans hier umtreibt.
Danke, Matthias Friebe. Und mit der Information, dass es zwischen Kamerun und Serbien in der 85. Minute weiter 3-3 steht, gebe ich jetzt wieder zurück.